Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem Morgen und bin froh, dass wir heute Morgen zusammen sind, um auf Gottes Wort miteinander zu hören, das, was Gott sagen möchte. Denn ich wäre heute Morgen am liebsten nicht gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste ich mit Martha zusammen hier gehalten habe. Und ein Gottesdienst ohne Martha ist für mich schwer vorstellbar. Und dann hat Gott ganz klar zu dir gesagt: Thomas, du bist überreich beschenkt für diese vielen Gottesdienste. Und Martha hätte alles gewollt, aber ganz sicher nicht, dass du heute Morgen hier nicht hergehst. Und so möchte ich mit euch heute Morgen in Gottes Wort schauen, unter dem Motto: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, nichts kann uns trennen von dem, der uns so über alle Maßen liebt. Wir stehen kurz vor Ostern und da hat unser Herr Jesus Christus uns seine Liebe wirklich bewiesen. Wie sehr liebt Gott uns verlorene Menschen, dass er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat. Das ist doch wunderbar, die beste Botschaft der Welt. Gott liebt uns über alle Maßen und Gott lässt uns nicht in der Finsternis. Leben ist oft nicht einfach. Aber Gottes Liebe ist das, was durchträgt, was hält und was wir auch heute wieder ganz neu uns vor Augen stellen können. Wir sind in der Apostelgeschichte in Kapitel 16. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Und ich werde heute Morgen durch das ganze Kapitel gehen. Da ist uns ein kleines Missgeschick passiert. Es sind nämlich ein paar wunderbare Verse entfallen. Und die möchte ich bei der Planung, und die möchte ich ja nicht unterschlagen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 bis ans Ende. Wir haben letztes Mal gehört, wie der Paulus und mit ihm natürlich das Evangelium, die frohe Botschaft, zum ersten Mal Asien verlässt und nach Europa rüberkommt, zu uns. Das ist doch auch frohe Botschaft. Und wie die ersten Menschen in Europa zum Glauben kommen und wie der Herr selbst, Gott selbst, einer Frau, der Lydia, das Herz auftut, und Gottes Licht und Liebe fällt mitten in dieses Herz und die Lydia wird ergriffen von der Liebe Gottes und lernt Jesus kennen und beginnt ein neues Leben. Und ich glaube, der Paulus hat sich vorgestellt, jetzt könnte es doch einfach immer so weitergehen, oder? Die ersten werden gläubig und jetzt haben wir eine Erweckung. Gott hat mich doch nach Europa gerufen. Und dann kommt ist ganz anders. Wir erleben heute einiges Schweres im Leben von Paulus, auch das nächste Mal, wenn wir weitermachen mit Kapitel 17, bis er schließlich in Athen ist und es geistlich gar nicht mehr voranzugehen scheint. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Da heißt es: Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Sie lief Paulus und uns nach und schrie: Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils. Das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich, wandte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, verlass diese Frau. Und im gleichen Augenblick verließ dieser Geist sie. Eigentlich hat diese Dame mit dem Wahrsagegeist doch eine wunderbare Botschaft, oder? Das ist doch beste Verkündigung. Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils. Aber das ist nicht das, was Paulus hier wollte, dass die Hölle Jesus verkündet. Eigentlich eine verrückte Situation. Ein erster Punkt hierzu: Es gibt böse Geister. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt den Teufel. Und all das ist wirksam. Meine Großmutter hat mir, als ich noch ganz klein war, beigebracht, Engel und Teufel und Geister, das gibt's gar nicht. Es gibt gute Menschen, das sind die Engel, und es gibt böse Menschen, das sind die Teufelchen, aber das gibt's gar nicht. Schön wär's, wenn diese unsichtbare Welt, die wirkt, die auch auf uns Auswirkungen haben kann, keine Realität wäre, sondern nur irgendwelche Bilder, um etwas zu verdeutlichen. Schön wär's. Aber so ist die Wirklichkeit nicht. Eberhard hat vorhin eingangs gesagt, dass sie in fernen Ländern manches davon erlebt haben, Einblick gehabt haben. Und ich wäre froh, wenn das nur in fernen Ländern wäre und es nicht nur uns hier und das nicht hier bei uns auch aktiv wäre. Zweitens, hier ist von einer Macht die Rede, von einer Macht, aber nicht von der Macht des Bösen, sondern von der Macht Jesu. Paulus gebietet im Namen Jesu: Fahr aus dieser Frau, geh raus, du darfst diese Frau nicht mehr länger im Griff behalten. Da ist eine Macht, die ist viel, viel stärker als diese Macht des Bösen. Und wie viel Macht hat Satan? Da erschrecken wir jeden Tag wieder aufs Neue. Du musst nur die Nachrichten täglich hören. Und man ist erschüttert, wie viel Macht der Teufel leider hat. Ja, das ist eine große Macht, eine furchtbare Macht. Und dann ist da einer größer. Da ist einer Sieger. Und nur Jesus hat diese Macht auch mit Tod und Teufel und Dämonen und unreinen Geistern und Wahrsagegeistern fertig zu werden. Nur Jesus kann dieses Dunkel hell machen. Nur Jesus. Was für eine Macht hat uns Jesus da aber auch anvertraut? Auch hier in Bonn hatten wir die eine oder andere Dämonenaustreibung, das Wegschicken böser Geister und so weiter und so fort. Da reden wir normalerweise nicht davon, denn das ist kein Thema, um es öffentlich groß zu verkündigen. Aber das ist ein Thema und hier eine Gelegenheit einzuladen. Wenn ihr den Eindruck habt, in euren Räumen spukt es, und bitte erzählt mir nicht, dass es das nicht gibt. Wenn ihr den Eindruck habt, hier ist etwas in der unsichtbaren Welt nicht in Ordnung, es plagt euch, dann ruft die Ältesten zu euch. Und sie werden in euren Räumlichkeiten beten. Und sie werden diese Dämonen wegschicken. Und das geht nicht immer beim ersten Mal. Und sie werden auch das tun, was wir später in diesem Text noch erleben, nämlich Loblieder singen, Jesus loben in diesen Räumlichkeiten. Und Jesus ist stärker. Lasst euch davon nicht quälen. Lasst euch helfen. Aber nur Jesus ist stärker. Nicht wir Menschen. Man ist da so hilflos, wenn man das irgendwo, ja, in eigener Macht, in eigener Vollmacht versucht. Und solche Geister können auch sehr, ja, aggressiv und widerstandsfähig, resistent sein. Aber Jesus ist stärker. Ich möchte euch da wirklich Mut machen. Aber, ein kleines Aber möchte ich hinterher schicken. Es ist auch immer wieder so ein Punkt in manchen Kreisen, dass immer wieder Dämonen ausgetrieben werden. Und Dämonen ausgetrieben werden, dabei handelt es sich ganz einfach um Sünde im Leben eines Menschen. Davon rede ich nicht. Wir müssen mit der Sünde brechen, ja. Wir müssen uns von Sünde manches Mal auch lossagen, ganz bewusst. Das ist wichtig, ja. Aber wenn diese Sünde bleibt, schieb es nicht auf Dämonen und lass nicht immer wieder Dämonen austreiben, sondern mach ernst mit dem Heiligen Gott. Mach ernst mit dem Heiligen Gott. Ich habe hier auch darüber nachgedacht, wie gut die unsichtbare Welt Jesus kennt. Und zwar auch die finstere, unsichtbare Welt Jesus kennt. Das hat schon Jesus selber erlebt. In Matthäus 8 heißt es, als Jesus in das Gebiet von Gadara kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begannen sie zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Die wissen erstens, dass mal die Stunde kommt, wo Jesus mit ihnen ganz Schluss machen wird. Und zweitens wissen sie, dass sie keine Chance gegen Jesus haben. Sie kennen die Macht Jesu so gut, so gut. Ich möchte diese Macht Jesu auch mehr und mehr erfahren. Es heißt in Philipper 3, ihn will ich erkennen und die Macht oder die Kraft seiner Auferstehung. Was ist das für eine Auferstehungskraft, die wir erleben können? Sowohl, wenn es hier um böse Geister geht, als auch überhaupt, wenn es um sein Eingreifen in dein und mein Leben geht. Ihn will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Als aber ihre Herren sahen, dass sie keinen Gewinn mehr erwarten konnten, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Stadtbehörden, führten sie den obersten Beamten vor und sagten, diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Es sind Juden, sie verkündigen Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können noch ausüben dürfen. Verleumdung. Verleumdung. Paulus ist hier nichts anderes als geschäftsschädigend. Geschäftsschädigend, darum geht's. Das hat er zeitlich etwas später dann in der Apostelgeschichte nochmal in Ephesus. Da können sie ihre Götzenfiguren nicht mehr verkaufen. Groß ist die Artemis der Epheser. Und wenn das Geschäft nicht mehr geht, dann musst du irgendwie diesen Paulus mit seiner Botschaft und dem, was sich hier geistlich tut in unserer Stadt, loswerden. Und dann wird er verleumdet. Verleumdet. Da bringst du das Evangelium irgendwo hin und Menschen kommen zum Glauben und dann kommt übelste Verleumdung und das auch noch vor den Obrigkeiten. Genau das hatte Jesus angekündigt, Matthäus 5, Vers 11. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Da haben wir es in Deutschland, was die staatliche Seite angeht, noch recht gut. Und ich bete und hoffe, dass das noch lange so bleibt. Wir müssen unsere Freiheit an dem Punkt genießen, nutzen. Aber verleumdet wird man als Christ auch hier so manches Mal. Und besonders weh tut es, wenn es aus der eigenen Familie kommt. Und dann diesen Schmerz auch zu tragen und sich zu fragen, Herr, ich bin doch so einfach nur zu dir gestanden. Ich habe mich zu dir bekannt. Und warum gehen jetzt selbst die Liebsten auf mich los? Das ist nur möglich, wenn du die Liebe Gottes wirklich kennst. Diese Liebe, die auch dann festhält und von der uns nichts scheiden kann. Ihr kennt auch diese Fragen, wo es weniger um mich geht, sondern mehr um Gott geht. Wo war Gott vor einigen Tagen, als dieser Flieger abgestürzt ist, abgestürzt worden ist? Ich habe gerade ein Buch auf dem Schreibtisch liegen, wo war Gott in Auschwitz? Wo war Gott? Und Gott wird angeklagt. Eigentlich wird Gott in so manchem der Aussagen und in so manchen solcher Bücher geschmäht, verleumdet. Wie viel muss er erleiden an Unrecht? Wie viel Unrecht geschieht unserem Gott, der uns so sehr liebt? Und manches Mal auch uns. Das heißt in Vers 22, jetzt war die Anklage da, der erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den Block. Es ist nicht das erste Mal in der Apostelgeschichte, dass Ähnliches geschieht. Wir hatten das schon bei Petrus und Johannes in Jerusalem. Wir hatten das schon bei Paulus selbst in Apostelgeschichte Kapitel 14. Und so war es doch auch bei Jesus, der zu Unrecht verleumdet, angeklagt wurde, denunziert wurde, der verhaftet wurde, der zu Unrecht verurteilt wurde, der gegeißelt wurde, der vorgeführt wurde und der dann schändlich sogar gekreuzigt wurde. Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Meine Lieben, es geht uns so gut. An diesem Punkt. Es geht uns so gut. Ich möchte uns lesen, was Paulus, und er sagt selbst, er ist unvernünftig, wenn er das so aufzählt, ich möchte euch das lesen, was Paulus erlebt hat, in 2. Korinther 11. Ich ertrug mehr Mühsal als diese falschen oder hochnäsigen Apostel. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich ertrug Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Das zählt der Paulus nicht auf, um zu zeigen, wie er das alles gut über sich hätte ergehen lassen, sondern dass das Realität ist, wenn man Jesus kompromisslos nachfolgt, kann man in solche Situationen kommen. Es kann alles kosten. Und Jesus selber sagte ja, warum soll es euch anders gehen als mir? Ich staune oft über meine Geschwister in der Türkei. In gut einer Woche geht es für mich wieder in die Türkei für eine Woche, um dort zu unterrichten. Ich staune oft, wie sie das über sich ergehen lassen. In diesem Text, und deshalb habe ich ihn vor allem angeführt, geht es hier noch weiter mit einem geistlichen Geheimnis. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt wäre? Es ist immer sehr schwierig, von hier in diesem schönen, sicheren Zustand das zu beurteilen, was ich getan hätte anstelle von Paulus. Aber ich fürchte, die anderen Gemeinden wären mir, die anderen Christen wären mir, denen es nicht gut geht, erstmal ziemlich egal gewesen. Wenn ich doch verfolgt werde, wenn ich ins Gefängnis geworfen werde und was da noch an alles noch Schlimmerem aufgezählt ist, dann geht's doch um meine Haut, oder? Herr, bring mich hier wieder raus, oder wenigstens, Herr, trag mich hier durch dieses Jammertal. Trag mich durch. Und hier ist ein tiefes geistliches Geheimnis. Der Paulus zählt als Schlimmstes auf die Sorge um die Gemeinden. Das Mitsorgen um die Geschwister, denen es nicht gut geht. Da bringst du den Blick weg auch von dem, was ich selbst erleiden muss, hin zu Menschen, die leiden. Und man lernt ganz neu mit den Augen Gottes sehen. Sowohl der Paulus, der das alles im Dienst Jesu über sich ergehen lässt, als auch die Geschwister, um die er sich sorgt, sind von Gott über alle Maßen geliebt. In Apostelgeschichte 20, als Paulus zu den Ältesten von Ephesus redet, sagt er, dass Jesus diese Gemeinde teuer erkauft hat mit seinem Blut. So viel hat Jesus dafür bezahlt. So wertvoll sind Menschen Gottes, sind Kinder Gottes. Da kann ich wegschauen von meinem eigenen, was mich gerade belastet, hin zu dem, was Gott auch am Herzen liegt. Das ist ein tiefes, tiefes Geheimnis. Ich habe einen lieben Lehrer gehabt in Basel in meinem Studium. Armin Mauerhofer, der hat erzählt, was ihn nachts nicht schlafen lässt. Und das war nicht sein übervoller Terminkalender. Das ist bei mir manchmal der Fall. Das ist nicht das, was er alles an Druck erlebt hat. Da hätte er auch viel erzählen können. Sondern ihn hat nicht schlafen lassen und ihn hat ins Gebet getrieben, die geistliche Not in Südeuropa. wie wenig Christen, wie wenig wiedergeborene Christen es dort gibt. Und dann blickst du weg von deinem eigenen Elend, was gerade da ist, hin dort, wo geistliche Not ist, und machst dich eins mit dem Willen Gottes, dass dort etwas geschieht. Das wünsche ich mir, dass der Blick immer wieder wegkommen kann vom eigenen hin zu dem, was Gott auch so sehr am Herzen liegt, nämlich verlorene Menschen und seine Kinder, die irgendwo in Not sind, bedrückt werden. Und das prägt natürlich auch das Gebet. Gebet, Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Meine Lieben, hätte jemand Loblieder auf den Lippen gehabt? Also ich kann mich gerade nicht so hier so leicht finden. Wenn ich da zu Unrecht im Gefängnis bin und die Füße in den Block geschlossen sind und ich angekettet bin und ich gerade mit Ruten geschlagen worden bin, dass die Haut aufgeplatzt ist, da ist erstmal alles bei mir auf den Lippen, aber nicht Loblieder. Und da merke ich bei mir selbst, wie weit ich persönlich weg bin von dem, was die Bibel hierzu sagt. Jesus hat gesagt, die glücklichsten Menschen seid ihr, selig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Die glücklichsten Menschen seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Da ist von Jubel die Rede. Jubel. Derselbe Paulus schreibt in Philipper 4, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Der Herr ist nahe. Ich wünsche jedem in der solchen schweren Stunden wirklich diese Nähe Jesu, die Gegenwart Gottes, wo man weiß, ja, ich leide nicht, weil ich etwas Schlechtes getan habe, sondern ich leide wirklich um Jesu Willen. Und Gott ist bei mir, auch dann, wenn mir, ja, alles eigentlich unter den Füßen weggezogen wird. Welche Lieder würde ich singen, habe ich mich gefragt. Ich weiß es, wusste es erst nicht. Aber ich möchte von Paulus hier lernen, welche Loblieder er wahrscheinlich gesungen hat. Das waren Psalmen. Ganz sicher Psalmen. Das macht zuerst Jesus am Kreuz vor. Es ist nur kurz anzitiert, welche Psalmen Jesus selbst am Kreuz gesprochen hat. Ob er sie gesungen hat? Vielleicht. Es war damals üblich, Psalmen zu singen. Das sind ja Lieder. Und das macht Paulus hier wahrscheinlich auch wieder. Vielleicht war es Psalm 73. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Oder vielleicht war es der Leidenspsalm Jesu, Psalm 22, auch da nur auszugsweise. Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn. Ihr alle vom Stamme Jakobs rühmt ihn, erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm, er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde, vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihm dienen. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan. Das ist das nächste geistliche Geheimnis. Da geht der Blick weg von mir, dem es hier gar nicht gut geht, dem Unrecht geschieht, hin zu dem, der regiert. Ist Jesus wirklich im Regiment? Wie es in alten Kirchenlieder heißt, herrscht Jesus wirklich, egal was geschieht? Das ist eine wesentliche Botschaft dieser Psalmen. Und ich bin mir sicher, dass das es ist, was Paulus an dieser Gelegenheit und zu anderer durchbuchstabiert. Manche von euch wissen, dass ich alte Kirchenlieder nicht nur liebe. Das ist nicht mein Musikstil. Aber diese Wahrheiten, die sind oft in unseren modernen Liedern nicht mehr wirklich drin. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich möchte neu lernen, was es heißt, dass Jesus als König regiert. Jetzt und hier und heute. Bei aller Macht, die der Satan noch haben mag. Jesus regiert. Egal was geschieht. Dann wird man ähnlich wie Paulus Loblieder, Psalmen singen können und das auch noch als Zeugnis für andere hier. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Muss man sich mal vorstellen. Die singen Psalmen und dann fängt die ganze Hütte an, so wirklich zu beben. Das ganze Gefängnis. Ich stelle mir das so vor, ich war einmal im Gefängnis bisher, also richtig in Zelle. Das war allerdings eine Gemeinde, die dort untergebracht war. Es ist auch ein eigenartiges Gottesdienstdomizil, war in Erftstadt, Lechenich. Das sind richtige Mauern. Also, wahrscheinlich zeige ich gerade zu wenig. Richtig dicke Mauern in einem heutigen Gefängnis und das damals war sicherlich nicht so nobel wie das in Lechenich. Das ehemalige Gefängnis. Und das fängt an, richtig zu beben, wenn die Macht Gottes hier kommt. Als der Gefängniswärter mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und alle Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten. Denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Da rief Paulus laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Jener rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Mir ist eben erst so richtig aufgefallen, diese Doppeldeutigkeit des kleinen Sätzchen, jener rief nach Licht. Jener rief nach Licht, der wollte eine Lampe, dass er sieht, dass die wirklich noch da sind. Aber da ist so eine Finsternis, so eine satanische Finsternis, wo ein Mensch so verzweifelt ist, dass er sich das Leben nehmen möchte. Es muss ein bisschen ähnlich gewesen sein wie vor wenigen Tagen mit diesem Flugzeugabsturz, als dieser Co-Pilot, sofern dieser Befund sich bewahrheitet und er tatsächlich absichtlich das Flugzeug zum Absturz gebracht haben soll, wie dieser Co-Pilot von einer solchen satanischen Finsternis ergriffen worden ist, dass er nicht nur sich umbringen will, sondern gleich noch 149 Menschen mit sich in den Tod nimmt. Was für eine Finsternis! Und was für ein verzweifelter Ruf nach Licht. Wie kann diese Finsternis weichen, wenn ein Mensch so vom Dunkel ergriffen ist, dass er sich selbst das Leben nehmen will? Ich habe das bisher selbst bei einem mir sehr, sehr nahestehenden Verwandten erlebt, dass er sich das Leben nehmen wollte. Es ist nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, glücklicherweise. Aber was für eine Macht hat der Satan? Und ich hatte vorher, Jahre vorher, hatte er offenbart, es muss ihn Jahre bewegt haben, Jahre vorher hatte er Abschiedsbriefe geschrieben. Und die habe ich irgendwann in die Finger bekommen. Wenn du die liest, denkst du, das kann nicht sein. Jemanden, den du von klein auf kennst, was für eine Macht hat die Finsternis? Wie dunkel kann es in einem Leben werden, bis der Gott kommt, der Licht hineinbringt? Was ist das Erste, was Gott in der Bibel sagt? Es werde Licht. Genesis 1, Vers 3. Das ist das Erste, was Gott schafft. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das steht nicht zufällig ganz am Anfang. Denn was sind wir ohne Licht? Und das ist ja nicht nur das bisschen hier, wundervolles Licht, sondern vor allem auch das göttliche Licht. Warum wird Jesus das Licht der Welt genannt? Weil nur er Licht ins Dunkel bringen kann. Das war damals bei diesem mir nahestehenden Menschen auch so. Irgendwie hat Gott es geschafft, dass dieser Selbstmord nicht gelungen ist. Ja, wunderbar. Und dieser Mensch lebt mit Jesus. Nach 13 Jahren Psychiatrie lebt er intensiv mittlerweile. Mit Jesus, der es wirklich hat Licht in seinem Herzen werden lassen. Das kann nur Jesus. Wo soll ich hin? Psalm 121 heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da sind diese ganzen Bedrohungen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nur dieser Herr kann es selbst dann, wenn es so verzweifelt ist, wie bei diesem Kerkermeister in Philippi, Licht werden lassen. Nur Jesus. Habt ihr das alle erlebt? Und habt ihr es immer wieder erlebt, wie dann, wenn es wirklich dunkel ist? Es gibt so Tage, da kann es in einem nur noch dunkel sein, Jesus einem mit seiner ganzen Liebe wieder entgegentritt und Licht werden lässt. Meine liebe Frau versucht es an so Tagen immer mal wieder, wenn es bei mir wirklich dunkel ist. Und sie kann euch erzählen, das ist hoffnungslos bei mir. Das ist hoffnungslos. Das kann nur Jesus, ja. Ich bin so froh, dass er das immer wieder tut. Jesus könnte doch auch sagen, also irgendwo müsstest du es langsam gelernt haben, oder? Nein. Er liebt uns wirklich. Wirklich. Und er lässt immer wieder Licht werden. Ich wünsche jedem von uns, dass er das erlebt, was in Micha 7, Vers 9 steht. Micha 7, Vers 9. Er wird mich hinausführen ins Licht. Ich werde seine Heilstat erleben. Das wünsche ich jedem von uns, jeden Tag aufs Neue. Er führt sie hinaus und sagt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort Gottes. Er nahm sie in jener Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich sogleich mit allen seinen Angehörigen taufen. Dann führte er sie in seine Wohnung hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Da war er gerade noch so verzweifelt, dass er sich umbringen möchte. Und dann holt ihn Gott aus dieser ersten Finsternis raus. Und dann holt er ihn gleich noch aus der tiefsten Finsternis, der geistlichen Finsternis hinaus. Und dieser Mensch erkennt Jesus. Das ist nicht wunderbar. Das ist unser Gott, der Menschen nicht in der Finsternis verloren gehen lassen möchte, sondern will, dass sie wirklich das Licht des Lebens erkennen. Und so möchte ich schließen. Mit einem Staunen über die Treue Gottes. Über die Treue Gottes. Und möchte schließen mit einem Staunen darüber, dass Gott offenbar jeden einzelnen Menschen sieht. Ist denn dieser Kerkermeister, dieser Gefängniswächter irgendwie etwas Besonderes? Bin ich, bist du irgendwo etwas Besonderes, dass Gott sich um ihn gerade kümmern müsste? Ich hatte vorhin gesagt, Gott regiert, Gott sitzt im Regiment, Gott ist König. Ein König hat doch so unendlich viel andere Dinge zu tun, sich um vieles Großes zu kümmern. Und dieser Gott voller Liebe wendet sich jedem Einzelnen von uns zu. Das ist die Osterbotschaft. Ich möchte mit euch jetzt genau das tun, mit euch gemeinsam, was hier steht. Sie sangen Gott Loblieder. Erst im Gebet und dann singen wir hinterher noch. Ich möchte euch bitten aufzustehen, dass wir wirklich diesen großen Gott loben und preisen können gemeinsam und ihm sagen können, wie wunderbar er ist, so voll Liebe und so voll Licht. Habt die Freiheit zu beten.